herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen. Wir sind Jakob und Silvi von Tomorrow und wir nehmen euch hier mit in ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können und wie wir morgen leben wollen. Das machen wir aber glücklicherweise nicht zu zweit, sondern laden uns dafür spannende, schlaue Gäste ein, die uns als ExpertInnen für verschiedenste Themen in ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihrem Blick auf die Welt teilhaben lassen. Denn Zukunft, ganz gleich wie sie auch aussehen mag, ist ein Gemeinschaftsprojekt. In dieser Folge wird es darum gehen, wie man Menschen für Projekte begeistern kann, die uns als globale Gesellschaft weiterbringen. Und wen hätten wir uns da Besseres einladen können als den wunderbaren Micha Fritz.
Er ist Aktivist, Mitbegründer und, wie er selbst sagt, Hofnarr von Viva Con Agua. Einem Verein, der sich seit 15 Jahren für sauberes Trinkwasser und bessere Hygienebedingungen auf der ganzen Welt einsetzt. Und er ist seit langem ein guter Kumpel und Bruder im Geiste von mir, weil wir quasi Tür an Tür auf St. Pauli zusammen Social-Business-Projekte entwickeln. Um für die gute Sache zu trommeln, lässt er sich immer wieder Neues einfallen, wie das alljährliche Basketballturnier Viva Con Agua All-Stars, an dem unzählige Prominente teilnehmen, oder die hier in Hamburg heute schon legendäre Millerntor Gallery, bei der das St. Pauli-Stadion einmal im Jahr zu einer Kunsthalle wird. Außerdem macht er den Podcast Alles für den guten Swag und unterstützt das Social-Business Goldeimer, bei der es um soziales Klopapier und Komposttoiletten geht. Er quillt über vor Ideen und Enthusiasmus und vielleicht ist es sogar ein kleiner Vorteil, dass wir dieses Gespräch hier heute virtuell aufzeichnen, wegen seinem ständigen Gezappel. Mit Micha wollen wir heute darüber sprechen, wie man laut wird für die gute Sache, denn das hat er definitiv drauf. Und auch darüber, wie man einen Verein über 15 Jahre am Laufen hält, auch und gerade in Corona-Zeiten. Und wie man sich selbst und vor allem so viele andere immer wieder für Themen begeistert, mit denen wir etwas bewegen können. Das Gespräch teilen wir wie immer in heute, morgen und übermorgen. Wie rührt man heute die Trommel? Was warten morgen für Herausforderungen? Und wie sieht die Arbeit für die gute Sache eigentlich in einer fernen Zukunft aus? Los geht's und viel Spaß.
Micha, danke, dass du heute die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Als ich darüber nachgedacht habe, was wir dich heute fragen wollen, worüber wir sprechen wollen, habe ich gleich als nächstes gedacht, wo soll ich anfangen? Wie sollen wir das in eine Stunde pressen? Weil du machst einfach so krass viel, du läufst, du rennst, du positionierst dich, du haust auf Social Media raus. Weißt du eigentlich jeden Morgen noch, was ansteht und wo du stehst?
Also erstmal finde ich es witzig, dass voll oft Leute sich bei mir bedanken dafür, dass ich mir die Zeit nehme, dafür, dass ich Viva Con Agua representen darf oder über das reden darf, was mich begeistert, motiviert, inspiriert und so weiter. Sowas wie ihr seid ja auch eine Plattform, deswegen danke zurück. All profit, all danke. Und ist lustig, ich musste erst gestern darüber nachdenken, weil ich eine wunderbare Politikerin, ich glaube, sie heißt Aminata und jetzt beim Nachnamen, aus Kiel bei den Grünen, Touré. Ich wollte es jetzt nur nicht falsch aussprechen, deswegen, und ich habe so das Problem, dass ich sprachlich nicht begabt bin. Habe ich im 10. Hochschulsemester an der Uni festgestellt, während ich Englisch studiert habe, dass ich keine Sprachbegabung habe. Also phonetisch bin ich zum Beispiel Vollkatastrophe. Naja, was ich eigentlich, bei der habe ich so schön gesehen, so wie sie ihr so immer so die Woche zeigt, was sie da so für Termine hat und so. Und da habe ich gedacht so, ey, fuck, ich könnte es nur reverse machen. Also ich könnte heute Abend sagen, was ich heute gemacht habe, aber ich könnte nicht sagen, was ich morgen mache, was voll das Geschenk ist, so, weil man natürlich dadurch im Hier und Jetzt lebt. Auf der anderen Seite aber, was Planungshorizonte einfach so, also ja, einfach sehr, sehr anstrengend macht. Vor allem, glaube ich, dann auch für Menschen wie meine Frau oder so.
Du hast gerade gesagt, reverse kriegst du es einigermaßen hin, dann probieren wir das doch mal. Lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Du hast es gerade auch schon erwähnt, du hast Geschichte und Anglistik in Heidelberg studiert und dann hast du, so hast du es mal formuliert, hauptberuflich ehrenamtlich für Agenturen gearbeitet. Erzähl doch mal ein bisschen retrospektiv von dem Weg, der dich dann nach Hamburg geführt hat und zur Gründung von Viva Con Agua.
Also hauptberuflich ehrenamtlich habe ich Viva Con Agua gestartet, quasi mit Benny. Das war ich habe Sanitäter gemacht, dann ein Geschichts- und Anglistikstudium begonnen in Heidelberg, Nottingham und Hamburg dann auch studiert. Und in Hamburg kam dann der akademische Absturz dank Benjamin Rainer Adrian, in dessen WG ich gehaust habe und wo wir dann Viva Con Agua angefangen haben. Und am Anfang war das ja eine Schnapsidee und war überhaupt nicht geplant, dass das entsteht, was entstanden ist. Von daher bin ich da so reingerutscht. Wir haben das, glaube ich, 6 Jahre so hauptberuflich ehrenamtlich gemacht und unsere Eltern gefragt, ob sie mal Miete zahlen können, wenn wir pleite waren, so nach dem Motto. Und ja, und dann seitdem hat sich eigentlich gar nichts verändert, also gefühlt, außer dass Viva Con Agua sich halt immer verändert.
Du bist ja ein sehr politischer Mensch. Wir haben eben, bevor wir losgelegt haben mit dem Podcast, auch ein bisschen über deine aktuellen Politisierungserfahrungen im Schwabenländle gesprochen. Kannst du jetzt nochmal drauf eingehen, musst du aber nicht. Aber mich würde interessieren, oder uns, wer oder was dich eigentlich politisiert hat. Kannst du das noch sagen? Denn einen Verein zu gründen wie Viva Con Agua, der eine ganz klare gesellschaftliche Vision hat, das kommt ja auch irgendwie aus einem gefühlten Druck heraus, etwas bewegen zu wollen. Wie war das bei dir?
Ja, also ich bin ja im Schwabenländle aufgewachsen, so im Bildungsbürgertum und sehr privilegiert. Und mein Vater ist auf jeden Fall, gehört zu dem Teil der Ärzte, die sich aus dem idealistischen Ansatz heraus immer engagiert haben. Also nicht dem Mammon und dem Status und weißer Kittel und Geld und so weiter, sondern eben die andere Hälfte. Und von daher habe ich schon so eine soziale Ader, auch durch meine Mutter ganz klar, die sich sehr viel im Umfeld und so weiter gekümmert hat. Doch politisiert worden bin ich ganz klar auf St. Pauli. Also ganz, ganz klar, ich war davor ein sehr privilegierter, junger Vollidiot schon fast, der einfach gar nicht wusste, was in der Welt abgeht. Klar hat man so Sachen gelesen und dies, das. Aber im Vergleich zu, nicht, dass ich jetzt kein Vollidiot mehr wäre, nur im Vergleich zu, was ich jetzt natürlich an Erfahrungen und Achtsamkeit in politischen, in Ungerechtigkeitsthematiken weltweit und aber auch in Deutschland mitbekommen habe, das verdanke ich alles St. Pauli und auch Viva Con Agua, dass ich da in ein sehr politisches Umfeld und soziales Umfeld reingekommen bin. Von daher bin ich ganz klar durch St. Pauli und durch mein Engagement und auch die ganzen Aktivitäten mit Künstlerinnen, Musikerinnen, Kreativschaffenden, Kulturschaffenden, so politisiert worden. Und ich habe sogar das Gefühl, dass ich immer mehr politisiert werde und immer politischer werde. Weil die Arbeit an sich bei Viva Con Agua, ich meine, wir versuchen so unpolitisch wie möglich zu sein, aus einem Grund einfach, dass es pure Effizienz und Pragmatismus. In dem Moment, wo man zu politisch ist, ist man die ganze Zeit in Grabenkämpfen verwickelt, also jetzt sehr schwarz-weiß und plakativ und so. Und wir versuchen ja ein freudvolles soziales Engagement zu ermöglichen. Also meine Aufgabe ist ja quasi, Jakob und Silvia jetzt hier in dem Podcast, die Handlungsanweisungen, wie sie am einfachsten Viva Con Agua unterstützen können. Ne? Wasser kaufen, macht Tomorrow Bank wahrscheinlich Klopapier oder Pfandbecher sammeln auf Festival, whatever. Also ganz einfache, rudimentäre Ansätze. Und trotzdem gibt es ja eine Differenzierung zwischen dem, was die Organisation und dem, was man selbst dann auch fühlt und wahrnimmt und auch kommunizieren möchte. Und ich habe das Glück, dass ich über Viva Con Agua natürlich auch mir eine Position aufgebaut habe, wo manche Menschen mir zuhören. Und deswegen sehe ich es als Verantwortung, auch abseits von Viva Con Agua auf Missstände oder andere Organisationen, die sich engagieren, aufmerksam zu machen. Und das zum Beispiel, da sehe ich halt einen großen Unterschied. Viva Con Agua macht jetzt keine Posts groß zu Themen, die abseits vom Wasser und Sanitärversorgung ist. Und das ist auch in Ordnung, weil dadurch ist Viva Con Agua sehr klar und sehr ausgerichtet und fokussiert. Doch meine Wenigkeit und auch ein Benni, wir können ein Small aufmachen. So. Und es gibt ja auch glücklicherweise keiner, der uns sagt, was wir wann wie tun sollen. Es gibt genügend Leute, die uns das im Nachhinein dann gerne auch mal sagen und Feedback geben. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich glaube auch, das größte Korrektiv ist das Kollektiv. Und das ist auch der Grund, warum wir noch nicht gegen die Wand gefahren sind oder keiner von uns Porsche fährt und abgehoben ist. Und nicht, dass wir jetzt Bock hätten, Porsche zu fahren. Es geht uns wirklich am Arsch vorbei. Ich glaube schon, dass so dieses starke Korrektiv bei Viva Con Agua, ich glaube, da gibt's auch in Hamburg andere Social Businesses oder so, die wo dann mal so ein Korrektiv vielleicht auch mal gefehlt hat.
Sag mal, was glaubst du, kann man für die gute Sache arbeiten, ohne eine Haltung zu haben, wie man es zum Beispiel bei Greenwashing immer wieder sieht? Oder geht das einfach nicht?
Kann man auf dieser Welt leben, ohne eine Haltung zu haben? Also ich würde es gar nicht nur auf die gute Sache. Ich finde ja sogar, in Deutschland muss es endlich mal einen Diskurs geben, dass es aus meiner Sicht absurd ist, welche Erwartungshaltung, Projektion an so-called Gutmenschen, Künstlerinnen, Musikerinnen, die müssen sich alle engagieren, aber der CEO von Daimler nicht. Ich meine, what the fuck, Alter, worüber reden wir eigentlich? Der verdient, wie viel verdient der? So, wenn ich so viel verdienen würde, würde jeder sagen, ah, der bereichert sich und was weiß ich. Doch ey, mit was Gutem solltest du mindestens genauso gut viel verdienen dürfen oder sogar noch mehr wie jemand, der eigentlich Dreck produziert. Also so, oder Dinge produziert, die keinen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Ne? Also klar, Arbeitgeber ist das eine, es hat einen gesellschaftlichen Mehrwert und Differenzierung ist ganz wichtig. Das soll jetzt nicht zu plakativ rüberkommen, genau. Und trotzdem finde ich schon elementar, dass der Harvard-Absolvent ganz grob, ne, kriegt irgendwas zwischen 200 und 400.000 Einstiegsgehalt Dollar. Ja? Der kommt natürlich nicht zu Viva Con Agua. Weil wenn selbst die Hälfte seines Gehalts nach Steuern spenden würde, würde er immer noch mehr verdienen wie ich. Also warum soll der zu Viva Con Agua kommen? Das heißt aber auch, und ne, dass die Exzellenzen gar nicht in die sozialen Organismen reingehen. So, und für mich ist Social Business natürlich die Lösung von ganz vielen gesellschaftlich strukturellen und sozialen Herausforderungen, die wir haben. Und deswegen, ey, und das ist jetzt kein Geschleime, nur weil ich bei euch bin, sondern ich bin Fan von einer anderen Form einer Bank, von einer sozialeren, vielleicht einer politischeren, einer mit Haltung etc., die eben nicht ja durch Devisenhandel in Ostafrika auf der einen Seite Geld macht und auf der anderen Seite Menschen deswegen sterben. So und das dafür braucht es Lösungen und deswegen braucht es auch einen Diskurs darüber. Und wie wir darauf gekommen sind, ist durch deine durch deine Frage. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung viel zu groß ist an einzelne Protagonistinnen. Man sieht das auch, finde ich, auch jetzt im Lockdown ganz schön. Die Orientierung haben sehr viel Künstlerinnen und Musikerinnen und so weiter geben sollen. Die sollten das Entertainment-Programm aufrechterhalten, Brot und Spiele für das Volk. Und das ist, wenn du dir dann anguckst, wie lange deren Ausfall ist, also finanziell, ne, und über 1 Million Menschen, die ja auch dann in der Entertainment-Branche irgendwie arbeiten. Und das wird sich ja noch ziehen. Also die viele gehen ja von 2022 aus, erst mit großen Events. Das ist absurd. Ne? Also so, da würde ich gerne ab und zu den Realitätscheck. Und jeder sollte Haltung haben. Egal, ob du ein Unternehmen bist, ob du ein Individuum bist, ob du eine Person des öffentlichen Lebens bist, ob du ein Fußballverein bist oder so. Und auch hier sieht man ganz klar meine Herkunft. Ich komme politisch, meine Herkunft ist St. Pauli. Und das ist ein Fußballverein und das ist der Fußballverein, der immer Haltung gezeigt hat, immer sich engagiert hat und immer Small aufgemacht hat. Deswegen liebe ich den Verein nicht, weil sie einen Querpass spielen können, also den sie oft auch nicht spielen konnten.
Ihr habt ja jetzt gerade mit Viva Con Agua 15-Jährige gehabt, was wahnsinnig ist, weil es einfach eine unfassbar lange Zeit ist. Was fällt dir als erstes ein, wenn du auf die Strecke so zurückblickst? Gibt es da so aus dem Bauch raus?
Richtig beschissenes Jubiläum. Wir hatten so ein geiles Festival. Ich habe es nirgends kommuniziert. Ne? Wir hatten, alle haben zugesagt. Also alle, die man sich wünschen kann, die irgendeine richtige Verbindung zu Viva Con Agua haben, haben zugesagt. Trabrennbahn, 8. August, bam. Alles. Ich weiß nicht, 400.000 Euro reingewinnen hätten wir oder so, 450. Wir haben sogar einen Sendeplatz, so, wo ich so dachte, ey, es hat noch nie so einen Flow gegeben beim Projekt. Weißt du, wenn dieser Moment, wenn der Erste zusagt, der Zweite, der Dritte und du denkst, ey, warte mal, das kann nicht sein. Gerade Max Herre einfach so zugesagt, bam, okay, alle spielen auf einer Band, ah, keine großen Egos, alle da, irgendwie. Oh. Ja, Corona. Das ist das Erste, was mir einfällt. Das Zweite, was mir wirklich einfällt, ist eine Dankbarkeit. Ich meine, ich wäre ganz persönlich riesengroße Dankbarkeit. Ich wäre Geschichtslehrer und Anglistiklehrer in Heidelberg und bestimmt geiles Leben dort in Heidelberg. Da gibt es ja kaum Probleme, habe ich voll oft festgestellt, so rosa-rote Brille und so. Ich glaube, das Leben, das ich führen durfte und die Menschen, die ich treffen durfte und auch immer noch nach all den Jahren mit meinen besten Freunden irgendwie Viva Con Agua machen zu können, auch wenn sich da eine Freundschaft natürlich verändert, ne? Also das ist auch ganz klar, du arbeitest dann plötzlich zusammen und dann haben wir noch zusammen gewohnt und dies, das. Und trotzdem, ne, sagen wir uns immer noch, hauen wir uns auf die Fresse und sagen uns, dass wir es geil finden, das zusammen zu machen und so. Und das ist ein Geschenk und die ganzen Menschen, die wir auch in den verschiedenen Ländern treffen durften und mit denen wir uns engagieren durften, ne? Oder auch so ein Projekt wie die Millern Talk Gallery oder auch Goldheimer, es flasht mich jeden Tag aufs Neue, die Möglichkeiten, die da kommunikativer Natur sind, um dieses Tabu aufzubrechen, dass immer noch nicht darüber geredet wird, wie scheiße. Ich meine, du hast mir schon 10 Fragen gestellt, aber du hast nicht gefragt, wann ich heute wie geschissen habe. Ja? Und solange diese Frage nicht gestellt wird im Podcast als völlig normal, gibt es dieses Thema aus meiner Sicht so. Also das ist eine relativ plakative Gleichung, doch ich glaube an sie.
Ja, warte mal ab, wir sind ja noch lange nicht durch mit dem Fragenkatalog, da kommt ja noch einiges auf dich zu. Du bist ja nicht nur Aktivist und Sprachrohr für diverse politische Themen auch, sondern eben auch Unternehmer, Sozialunternehmer und auf eine Art, ob ihr es jetzt so beschreiben würdet bei Viva Con Agua oder nicht, Chef von mittlerweile sozusagen einem großen Team, 30, 40, 50 Leute. Was ist in den vielen Jahren als Sozialunternehmer auch mal so richtig schief gelaufen? Was ist so der größte Patzer, den du dir vielleicht erlaubt hast und was hast du daraus so mitgenommen als Learning?
Wie viel Zeit haben wir?
Ich glaube, du musst in der Dreiviertelstunde deine Kleine abholen.
Ja, es ist ja alles schief gelaufen. Und trotzdem muss man sagen, dass Viva Con Agua eine reinste Erfolgsgeschichte ist, ne? Und bis, auch wenn man jetzt ökonomisch, und ich bin wirklich nicht der Excel-Typ, also da alle Props, die an Business gehen, komplett an Benjamin Rainer Adrian, der ja da auch noch nebenher sein Business-Studium sich draufgepackt hat und unfassbar, was der da geleistet hat. Und ich habe, glaube ich, die letzten Jahre keine Excel-Liste angeschaut und werde ich auch nicht mehr. Und die nächsten Props gehen an Tobi für Personal und Lars irgendwie, die sich um das kümmern und eine Caro, die ganz viel Struktur macht und so weiter. Ich habe ja einen sehr freien Job, also sehr Narrenfreiheit. Ich kann arbeiten, worauf ich will, wann ich will, wie ich will und so weiter. Das vorneweg. Also klar, ja, ich sehe mich auch als Unternehmer und wenn ich Scheiße baue, dann würde auch das Unternehmen oder die verschiedenen Organisationen darunter leiden. Deswegen bin ich mir der Verantwortung bewusst und trotzdem auch des Privilegs einfach, ich glaube, ich kenne kaum Leute, die so, außer Künstlerinnen, die so frei arbeiten dürfen wie ich. Und das ist ein Geschenk. Und auch von wo, so, und mir sagt niemand, was ich wann wie zu tun habe. Aber es ging ja darum, was alles schiefgelaufen ist, alles. Also nehmen wir Millern Talk Gallery als erstes Beispiel. Wir haben überhaupt keinen Plan gehabt. Wir hatten keine Galerieschilder, die für den Kunstverkauf definitiv förderlich sind, wo Künstler draufsteht, wo ein Preis draufsteht. Wir haben nichts verkauft. Die erste Galerie war 6 Wochen Aufbau. Wir haben, glaube ich, 1.800 € Minus gemacht. Benny hätte mich sofort rausschmeißen müssen. Also es ist so. Mittlerweile ist es eins der größten Kunstfestivals im deutschsprachigen Raum mit 17.000 Besuchern hatten wir, glaube ich, mit 1,2 Millionen Umsatz letzten Jahres, mit einer universellen Sprache, mit, ich glaube, einer Künstlerdatenbank, müsste mein Handy gucken, aber 1.600 Namen wahrscheinlich stehen da drauf von Künstlerinnen auch, die, und darauf bin ich stolz, die auch aus dem System kommen, die normalerweise im Kunstmarkt überhaupt keine Relevanz haben. Also ein mosambikanischer Künstler interessiert den Kunstmarkt nicht. So im Normalfall, sondern das ist alles westliche, durch IKEA-tisierte Kunstmessen, Quatsch und so weiter. Fast alle Fails am Ende, die mir wehtun, weil das tut mir nicht weh, dass wir da keine Galerieschilder haben, ist einfach Inkompetenz. Die haben wir bis heute noch, weil Learning by Doing. Wir haben nichts von dem und auch was wir jetzt Neues machen. Wir sind in nichts richtige Profis mehr. So, wir sind vielleicht in so einer Art Simplifying dann irgendwann Profis. Wir machen Dinge sehr, brechen sie runter und machen sie sehr anschaubar, anschaulich für die Menschen und so weiter. Aber all das ist alles nicht schlimm. Wo ich mir Vorwürfe mache, was ich definitiv anders machen würde, Kommunikation. Ich würde mir viel mehr dieses, ich habe das erst dieses Jahr ein bisschen entdecken dürfen und ich bin bei 0,27% maximal von gewaltfreier Kommunikation. Das würde ich mir viel mehr draufpacken. Und zwar von Anfang an. Ich habe da wirklich Fehler gemacht, da habe ich Menschen abgefuckt, falsche Erwartungshaltung, nicht kommunizierte Erwartungshaltung, meine Bedürfnisse nicht sauber kommuniziert. Deswegen konnten die niemals diese Bedürfnisse erfüllen, dann aber enttäuscht gewesen und einfach beleidigte Leberwurst gemacht, Liebesentzug, den ganzen persönlichen, psychologischen Radadadatsch von mir auf andere übertragen, aus dem eigenen Ego sich viel zu sehr in die Schnittstelle gebaut, so also ein Königreich gebaut quasi. Das sind so Punkte, wo ich denke, so das würde ich jetzt definitiv mit dem Wissen von heute anders machen. Und trotzdem auch da liebevoll zu sich selbst sein. Ich meine, Viva Con Agua ist auch nur das, was es ist, weil wir es genau so gebaut haben. Und vielleicht ne, hätte es dann anders auch dazu nicht geführt. Doch diese gewaltfreie Kommunikation hätte ich mir viel früher reingezogen. Ich hätte mich viel früher mit strukturellem Sexismus, Rassismus und so weiter. Da geht ein Shoutout an Tanja, Claudia Gerstorf, Anna Lafrenz und die ganzen Ladies, die jahrelang das auf uns eingetroschen haben und wir einfach nicht zugehört haben. Also so auch da, das ist eine der wenigen Sachen, wo ich mich in ja, Scham ist immer so ein schweres Wort, aber einfach, wo ich denke, da hätte ich zuhören sollen. Ne? Da hatte ich nicht die Achtsamkeit oder die Reife, so das zu machen. Ich habe sehr viel durch meine Frau einfach die letzten Jahre glücklicherweise auf die Fresse gekriegt und es war sehr gut. Und durch meine Tochter natürlich, dann rutscht man auch nochmal in so eine andere Bewusstseinsebene vielleicht. Und durch die ganzen Reisen. Ja, das glaube ich so. Ja,
ja gut, ab erstmal dafür. Wir kennen uns ja schon eine Weile und ich begleite auch die Arbeit von Viva Con Agua auch schon eine ganze Weile und habe große Begeisterung. Aber ich finde, dass sozusagen diese Perspektive habe ich auch mal ein bisschen so wahrgenommen, dass die vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist und umso besser, wenn ihr euch da jetzt auch auf eine Reise begeben habt. Wo wir jetzt so im Retrospektiven noch sind, ihr habt euch ja schon einfach super viele crazy Sachen ausgedacht in der Vergangenheit, um auf Wasser- und Hygieneprobleme aufmerksam zu machen. Fußballturniere, Festivals, Rap-Songs. Mich würde es interessieren, gab es auch mal Ideen, die ihr verworfen habt, weil ihr dachtet, okay, nee, das ist zu crazy so. Das ist zu größenwahnsinnig, das können wir nicht machen.
Ne, zu größenwahnsinnig, zu crazy, oder da gibt es natürlich eine hohe Differenzierung, also wir haben auch viel gemacht, was einfach auch nicht funktioniert hat. Beste Beispiel ist für mich immer noch dieser Trash-Traktor auf den Festivals. Das heißt, wir wollten mit einem Traktor mit Sound über die Festivals und die Leute konnten ihren Müll draufwerfen. Und als dann die Ravioli-Dose so einen Zentimeter neben meinem Kopf vorbeigefahren ist, offen mit diesem Dings, rasiermesserscharfen Ding, und ich nur so gemacht habe, dachte ich so, okay, das funktioniert vielleicht nicht. Ist kein Anreiz für die Ehrenamtlichen, sich zu engagieren und Ravioli-Dosen ins Gesicht zu bekommen. Das haben wir verworfen. Ich finde das bei Challenges auch immer ganz interessant. Es sagt ja immer jede Agentur, ja, wir haben die neue Ice Bucket Challenge. Jo, die gab es aber nur einmal und die gab es deswegen, weil sie es halt einmal gab. Und jetzt ist die der Gradmesser für alles andere. Und ich glaube, wir hatten 15 oder 20 Challenges, die alle völlig für den Arsch waren. Keine einzige. Witzigerweise kommt heute eine Challenge raus, für den Arsch heißt die. Die ist richtig lustig, feiere ich jetzt schon. Und es gab nur eine, die funktioniert hat, war Kickshit Challenge, da wo einfach Personen des öffentlichen Lebens eine Klopapierrolle jongliert haben im Fuß. Die hat funktioniert, so irgendwie, aus einem Grund. Das heißt, ganz viel hat nicht funktioniert einfach. Oder ganz viel auch nur bei 60-70%. Ich glaube, das ist auch eine der Sachen, an denen ich arbeite. Und dann muss ich natürlich immer bei mir selber anfangen, dass ganz viele Projekte bei uns, die haben so ein Potenzial, die könnten noch ganz anders zünden. Doch jetzt kommt so die andere Seite. Ich glaube, es hat da auch viel damit zu tun, dass wir eben so viel machen. Und das wiederum führt dann dazu, dass nichts halt on point perfekt ist. Also ich sehe das bei ganz vielen und auch bei euch, würde ich sagen, und ne, wir kennen uns jahrelang, ich glaube, du hast kaum etwas rausgegeben, was nicht perfekt war. So, also korrigier mich. Du hast einfach einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Ich dagegen einen sehr, sehr niedrigen Qualitätsanspruch. Ja? Dadurch mache ich halt unglaublich viel, so und hab brutale Streuverluste auch und du halt sehr, sehr gezielt. Und ich glaube, das ist halt so das Schöne an der Welt. Es gibt halt kein richtig, kein falsch. Es gibt kein Schwarz-Weiß, sondern es gibt halt eine unfassbare Diversität. Und wenn Jakob und Fritz zusammenarbeiten, dann wird es halt geil irgendwann. So, wenn es aber nur einen Jakob gibt und alles halt immer perfekt sein muss, dann ist halt manchmal auch scheitert halt auch viel, weil es halt gar nicht rauskommt. Und wenn nur so viel Quatsch, so, das eigentlich gar nicht auf dem Qualitätsanspruch ist, was irgendwie relevant ist, dann geht halt auch ganz viel Energie flöten. Also ich glaube, diese Mischung so und da diesen, ist ja auch das Spannende dann in der Zusammenarbeit mit Menschen, diesen Sparringspartner, Sparringspartnerin zu finden, die einem hilft, eben entweder hochzukommen oder dann doch zu sagen, jo, es reicht, ist geil genug, hau mal raus und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend. Also so, glaube ich.
Du hast ja gerade schon ein paar auch dezidiert so selbstkritische Töne anklingen lassen. Trotzdem bringe ich die Frage, die hier auf meinem Zettel steht. Empfindest du dich selbst als Vorbild für Menschen?
Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Empfindung und ich weiß darüber. Also so, ich weiß, dass ich für Menschen ein Vorbild bin. Deswegen weiß ich auch um der Verantwortung, die ich so, ich kann einfach, ne, ich habe letztes Jahr einen riesen 45.000 Euro Deal Angebot gehabt für einen Verbrennungsmotor, ja. Der wäre halt perfekt gewesen, um halt kurz mal, damals war ja die Idee dann in Los Angeles Viva Con Agua zu starten, einfach mal 4,5 Monate ungefähr, so in L.A. leben, 10.000 Euro, vorzufinanzieren. Ja, natürlich habe ich mit dem krass geliebäugelt, doch ich wusste, ey, fuck, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht auf der einen Seite für einen Verbrennungsmotor werben und auf der anderen Seite irgendwie Post mal zu Fridays for Future machen oder whatever oder selbst. Das ist ja das Problem. Rein theoretisch kannst du ja nicht Aktivist sein, ohne antisexistisch zu sein, antirassistisch für die LGBT-Community also es ist ja alles interdisziplinär, du musst alles miteinander verbinden, so, und wenn es ein Problem für eine marginalisierte Gruppe gibt, es gibt diesen schönen Spruch, ich glaube, der ist von Native American, der gesagt hat, zu lang, bis nicht alle Menschen die Freiheit haben, gibt es gar keine Freiheit auf der Welt, oder so, irgendwie so geht der von der Pointe, und so denke ich auch, dass das ist auch wiederum das brutal Anstrengende, glaube ich, ist ja, dass das Engagement niemals aufhört. Also das gibt niemals, also wenn ich nicht selber sage, stopp, ich lege mein Handy zur Seite, ich arbeite nicht mehr, ich kommuniziere nicht mehr, ich versuche niemanden zu aktivieren oder irgendeinen Quatsch zu machen. So, es gibt niemanden, der dir stopp sagt aus der Thematik heraus, weil das Thema ist endlos. Engagement ist endlos. Deswegen zerfickt es auch viele, glaube ich, bei Engagement, weil es ist einfach sau anstrengend. So, und wenn du dann nicht irgendwie Erden der Elemente hast oder Freundeskreise oder Familie, die dir wirklich da auch spiegelt und zeigt, ey, komm mal klar, Klaus, dann ist es einfach, ja, gefährlich.
Oh. Total, ja. Muss man wirklich aufpassen, nicht selbst zu verbrennen dabei. Du bist Anfang des Jahres mit deiner Family nach L.A. ausgewandert, mit dem Plan, Viva Con Agua über den Teich zu bringen. Und das lief alles sehr gut, wie du geschrieben hast, bis dann eben Corona kam. Und dann habt ihr euch entschieden, zurückzugehen nach Deutschland, aber nicht nach St. Pauli, sondern nach Baden-Württemberg. Kannst du so ein bisschen von der Zeit erzählen, wie sich das angefühlt, was da los war? Wahrscheinlich, also es war ja nicht einfach.
Also die Entscheidung dann war relativ schnell und einfach zu treffen, weil es relativ absehbar war, der Lockdown kommt in den USA rapide, wie alles dort auch dann mit brutaler Intensität durchgezogen wird und so. Wir haben es zwar über 3 Jahre aufgebaut, also über mehrere Festivals dort schon gemacht, alles noch damals ohne Visa, mittlerweile haben wir ein Arbeitsvisum da. Auch gegründet. Das heißt, es war alles serviert. Das Feld war bestellt, wie man so schön sagt. Und ich war wirklich auch kurz davor, den ersten Truck mit Klopapier, was perfektes Timing gewesen wäre, ne? Weil Klopapier, weiß jeder, wurde gehamstert, selbst in den USA, zu bestellen. Und dann haben wir uns als Familie entschieden, dass wir da nicht bleiben wollen, und der Hauptgrund einmal klar Familie, aber der Hauptgrund auch, weil in einem Lockdown kannst du kein Startup du musst Menschen connecten, du musst auf Events gehen, du musst mobilisieren, du musst Action machen und so weiter. Und im Lockdown kannst du das alles nicht machen. Und deswegen war relativ klar, okay, wir müssen abhauen. Ja, dann Hamburg Wohnung aufgegeben gehabt, haben da zwei wunderbare Freundinnen von uns quasi die Wohnung gegeben. Das heißt, da war jetzt keine Option da zurück. Klar hätte man irgendwo bei Freunden Couch dies, das machen können oder wahrscheinlich auch ein paar ältere Freunde, die deren Kinder schon raus sind, da hätte man dann in ein Kinderzimmer ziehen können und so. Das wäre schon alles gegangen, aber irgendwie hätte es sich nach einem Rückschritt angefühlt, so auf der emotionalen Ebene, dass man quasi sich, weil wir wollten ja eine Transformation auch als Familie und woanders leben und so weiter. Das Schwabenlände fühlt sich natürlich kaum wie ein Rückschritt an in unserer Kindheit. Und dann sind wir halt erstmal wirklich in Schwabenlände gegangen zu meiner Schwiegermutter mit 37. Das ist auch das, wovon jeder träumt, mit 37 bei der Schwiegermutter einziehen, die da zum Glück so eine kleine Einlieger, zwei Zimmer, anderthalb Zimmer Wohnung hat, in der wir jetzt wohnen. Und ja, ich habe 2 Monate erstmal das komplette Marihuana von meiner Schwiegermutter weggeraucht, um ansatzweise klarzukommen und in einen so und also nicht klarzukommen. Marihuana hilft gar nicht zum Klarkommen, also für alle da draußen, die das denken, sondern eher, weil ich einfach nicht wusste, so, mir ist einfach mal kurz den 5-Jahres-Plan weggezogen hat, ne? Also so einfach, okay, jetzt nicht Los Angeles, jetzt so. Und dazu muss man auch ganz ehrlich sagen, Viva Con Agua ist schon auch heftig getroffen hat. Sicherlich geht es uns immer noch, also ich vergleiche halt immer, weil ich natürlich auch Organisationen kenne, die 90% abhängig sind von Spenden. Die sind halt weg, die gibt's nicht mehr. So, also weißt du, so und oder Kultureinrichtungen, ey, jo, da hat es einfach ganz viel rasiert und ich bin leider da auch nicht positiv, dass die alles wieder schaffen, weil manche werden nicht 2 Jahre durchhalten können. Das ist so und du musst 2 Jahre durchhalten. Und uns hat es von ca. 5,5 Millionen Gesamtumsatz auf 2,8 runtergefahren. Ne? Das ist einfach mal kurz die Hälfte und das ist so. Und dann kommt ja das eine ist das Finanzielle und das andere ist ja auch das kommunikative, aktivierende Gemeinschaftsgefühl und so. Ne? Das heißt, auch wenn es die ganzen Festivals, Netzwerktreffen, das sind eigentlich die 2 Hauptdinger, wo die Verbindung entsteht, wo alle zusammenkommen, wo das die Familie, Community, wie man es nennen möchte, sich gemeinsam engagiert und feiert und eine gute Zeit hat und sich weiterbildet. Das fehlt dir dann natürlich. Und bei mir waren es echt diese komischen Stream for Water Festivals, die wir da gemacht haben, die mich da wieder rausgezogen haben sozusagen, weil ich dann gemerkt habe, okay, jetzt warte mal, was braucht Viva Con Agua gerade und was kann ich aus dem Keller, in den mich meine Schwiegermutter und meine Frau gesteckt haben, weil ich immer sehr laut telefoniere, quasi aus dem Keller heraus aus Unterlenning kreieren, dessen Mehrwert für Viva Con Agua hat, dem es einfach dann in der Phase halt, ja, jetzt OP-tisch, aber ja, dem es einfach scheiße ging, so, also wo es einfach, ne, einfach dann, das hat ja dann auch viel mit Energie zu tun, wenn du nicht geile Sachen machen kannst, auch als Team und ich bin ja wirklich der Meinung, durch diesen Lockdown sind alle traumatisiert, so, der eine mehr, der andere weniger, doch ich meine, die Belastungsdings, wir hatten seit März bis jetzt vor 3 Wochen keine Kinderbetreuung, also so einfach so die ganze Zeit mit seinem Kind zu verhandeln, ey, kann ich mal kurz einen Call machen, ist es okay, so, danach gehen wir wieder das und das machen und ja und ich bin ja in einer luxuriösen Situation, dass ich eh nie anders gearbeitet habe, seit es meine Tochter gibt, also ich war ja immer, meine Tochter war ja immer dabei, entweder am Anfang, wo sie halt noch geschlafen hat, dann in Meetings im Tragetuch oder im Büro rumgerannt oder auf Terminen und so weiter. Aber wie ist das jetzt, wenn du einen Job beim großen Global Player hast oder Dozent bist oder whatever und dann können halt nicht die Kinder, ne? Und auch diese ganze, darf ich Scheiße sagen, ja? Diese ganze Scheiße, irgendeine Statistikerin hat geschrieben, dass sie glaubt, dass dieser Lockdown 30 Jahre der Gender Equality zurückgeballert hat, ne, weil es ja völlig normal üblich war, dass dann halt alle Frauen wieder sich um die Kinder kümmern. Warum eigentlich? Ja, so. Und also deswegen glaube ich, ist unsere Gesellschaft und auch würde ich sagen, große Teile der Individuen hochgradig traumatisiert von diesem ganzen Scheiß und bräuchte eigentlich eine Therapie.
Du hast gerade ja ganz vielfältige Themen angesprochen. Ich nehme eins daraus, diese Krise, durch die ihr auch als Viva Con Agua gegangen seid oder auch immer noch durchgeht, das hast du ja an einem gewissen Punkt auch sehr transparent kommuniziert, dass ihr einfach, dass, wie scheiße es für euch ist und wie sehr euch sozusagen diese Pandemie auch trifft ins Mark. Hat dich das irgendwie Überwindung gekostet? Weil ihr ja sonst sozusagen ist ja Viva Con Agua auch die große Spaßmaschine und sozusagen man gefühlt als Außenstehender denkt man, okay, die Rollen von Erfolg zu Erfolg und Max Herre hier und Materia da und das ist sozusagen alles der große Konfetti-Regen. Wie hat sich das irgendwie angefühlt, dieses Schwäche zeigen und wie war da auch das Feedback drauf, so aus der Community?
Hey, also sorry, du redest mit Michael, Matthias, Friedemann, Fritz, mein ganzes Leben zeige ich Schwäche, weil es ist einfach liegt da. Die Schwäche ist vorhanden. Damit hatte ich noch nie ein Problem, so Schwäche zu zeigen oder so. Ich komme einfach nicht aus so einer Dimension, wo Schwäche zeigen nicht okay war. Also so, sondern damit hatte ich schon immer, ich habe ja ein sehr clownereskes Verständnis des Lebens, eher so nach Heinrich Böll, die Ansichten eines Clowns, dass das ja auch das ist, was Menschen sehen wollen, damit sie sich ja auch engagieren können. Es sei einfach, sei transparent und so. Das stimmt schon, Viva Con Agua war immer sehr erfolgreich und trotzdem auch sehr authentisch mit Fehlern. So, wir hatten einfach immer einen relativ entspannten Umgang und eine sehr hohe Fehlerkultur, also eine sehr, du darfst einfach Fehler bei uns machen. So, kriegst du schon auch auf den Sack, aber du darfst Fehler machen. So, und auf den Sack kriegen ist ja auch wichtig, weil korrektiv und so. Und dann wird das ausgesprochen und dann macht man halt den nächsten Fehler. Aber wir sind ja genauso wie von Erfolg zu Erfolg, von Fehler zu Fehler gegangen. Also bei Max Herre kann ich transparent machen, weil 2010 habe ich ihn in einer sehr fehlerhaften Art und Weise gefragt, ob er seinen Pfandbecher spenden will. Wir haben mehrere Jahre später darüber gelacht, aber so, da habe ich einen Fehler gemacht. Bei Materia habe ich auch genügend Fehler gemacht. So, also das ist einfach, das ist menschlich. So, und deswegen dieses auch zu zeigen, dass Viva Con Agua darunter leidet, finde ich nur authentisch, weil ich glaube, das ist wiederum das, was dann eher zu Depressionen oder so oder zu anderen psychologischen Problemen führt, wenn man halt immer shiny, geile Welt und so. Also ich bin ja in Baden-Württemberg im wohlbehüteten Schwabentum aufgewachsen und dann mein Vater war Arzt, dadurch waren natürlich im Umfeld auch ein paar andere Ärzte und so. Und bei allen anderen Kindern war immer alles geil, nie Probleme, nie alles gut und so. Meine Eltern waren halt so, ja gut, Micha kifft gerade und Christine wird von der Schule vielleicht geschmissen. So, einfach so authentisch, wie es war. So, und wir waren einfach ganz normale Kinder. Ne? Also so ein bisschen durchgeknallt, meine Schwester, also ich nicht. Und ich habe in der Wahrnehmung sind viele der anderen Kinder eher abgestürzt. So auch und oder hatten dann später harte Probleme, weil es eben aus meiner Sicht kein authentischer Umgang mit denen, sondern es wurde da immer so eine Scheinwelt offeriert und alles ist gut und alles ist ja und so und dieser Schein, deswegen, ne, ich habe auch sehr viel da mit dieser ganzen Medizinerwelt und so, aber der wird sehr oft aufrecht gehalten und sag doch einfach, wenn du Probleme hast. Ey, und auch wenn du Eheprobleme hast, wer hat keine Eheprobleme? Weißt du hast ja auch keine Beratung. Du lernst ja nicht in der Schule, wie ich eine geile Beziehung führe. So, oder wie ich das auf Augenhöhe mache im 21. Jahrhundert oder welche Komplexitäten Männer betrifft oder welche Komplexitäten Frauen betrifft, was Menstruation ist, so, hey, yo, und dann wundert man sich, wenn Frauen einmal eine klatschen wollen, wenn du sagst, ey, da hast du deine Tage oder so. Aber du kennst die Komplexität gar nicht. Du hast nicht irgendwo in der Schule mal gelernt, wie das eigentlich ist, sich, also Empathie muss aus meiner Sicht ein Bildungsfach sein. So, du musst die Perspektiven des anderen Menschen einnehmen können, egal woher er kommt, was er für einen Hintergrund hat oder so. Nur dann kannst du dich mit dieser Person gemeinsam weiterentwickeln und genauso in Beziehungen und so weiter. Und Eltern werden, ne, Jakob? Ich meine, wie geil wäre das, da wirklich so ein Crashkurs einfach nur. Das ist so wirklich ein Crashkurs, ey, guck mal, das wird dich irgendwann betreffen. So, ab jetzt gibt's andere Spielregeln. Ab jetzt hast du bisschen andere Priorisierungen so und hey, du wirst dir halt dein Leben lang jetzt Sorgen machen, egal so. Und du kriegst immer so häppchenweise von deinen anderen Eltern serviert, aber alles erzählen sie dir auch nicht, weil sonst machst du gar keine, so, weil so ist die Hürde so hoch. So, und jeder sagt immer das Geilste der Welt, ja, und aber die Schattenseiten gibt es halt auch. So, und da einfach eine andere Ehrlichkeit an den Tag legen. Und das würde ich mir auch bei Unternehmerinnen und so weiter wünschen. Ne? Also so einfach ehrlicher zu sprechen, ey, fuck, wenn du ein Unternehmen oder eine Organisation oder so gründest, dann ist das für dein Leben lang, es sei denn, es geht halt Bach runter, aber dann beschäftigt sich erst recht, weil dann hast du einfach einen krassen Fail, also so, ja, Totgeburt wollte ich. Ich wollte es jetzt damit, um in dieser Analogie des Babys zu bleiben. Das ist vielleicht falsch. So, ich will da auch niemanden, ne, nicht übergriffig sein. Und trotzdem ist es dann einfach irgendetwas, was halt nicht funktioniert hat und was dich maximal beschäftigen wird. So, und du wirst nachts schweißgebadet aufwachen, weil du dir Sorgen um deine Organisation machst und so. Und du nimmst es, du bist irgendwo in der Sauna und du denkst daran. So, oder du triffst dich mit irgendwelchen Freunden und denkst so, ach komm, Alter, du hast einen festangestellten Job und so. Und ich bin ja auch festangestellt. Ich bin ja sogar, ne, ich bin ja festangestellt und das größte Glück ist, dass die Organisation nicht mir gehört. Also so, ich bin halt ersetzbar, austauschbar, es würde ein paar Komplexitäten der Organisation wahrscheinlich bedeuten, doch trotzdem würde die weiterleben und das ist auch geil so.
Ja, ja. Ich kann das natürlich, das müsst ihr mit dem Unternehmertum besprechen, da bin ich natürlich nicht drin, aber ja, kann nachvollziehen, was du erzählst.
Ja, das ist zum Beispiel ein Gamechanger, sorry, wenn ich da einkriegen kann. Wie kriegst du es hin, dass eine Silvia sich als Unternehmerin fühlt? Als Mitarbeiterin dieses Organisation. Also wie schaffst du auch das, zum Beispiel apropos Empowerment, apropos Identifikation, dass quasi jeder, der dort arbeitet, ich glaube, so früher waren so ganz viele Mitarbeiter hier so im Schwabenländle, wenn ich so auch so Automobil, die waren stolz, bei Daimler am Band zu schaffen. Weißt du, das ist mein, wir produzieren die beste Autos der Welt und so. Und ich glaube, so ein Identifikationsgefühl und das ist jetzt ein ganz anderer Vergleich und der ist natürlich auch 50 Jahre alt und so und funktioniert nicht mehr. Und trotzdem, genau wie man das quasi schafft, dass man so Mitarbeiterinnen, das ist auch eure Organisation, weil dann arbeiten sie natürlich am geilsten, am effizientesten, am motiviertesten und so. Und das ist ja auch was wir uns bei Viva Con Agua, ne? Ich meine, klar, und du wirst immer unterschiedliche Menschen, unterschiedliche. So, aber jetzt, Entschuldigung.
Ja, ich glaube aber, das ist bestimmt bei Viva Con Agua schon so. Und ich glaube auch bei Tomorrow ist es gerade auch bei einem Unternehmen, was irgendwie auch einen klaren Auftrag an die Gesellschaft hat. Ich glaube, da kommst du nicht hin und sagst, ja, ich schrubbe jetzt den Job irgendwie. Also deswegen, das schon. Ich glaube, nur in der allerletzten Konsequenz habe ich halt noch nie was gegründet. Aber ja, ich glaube, es sind so Dimensionen von, ich bin beim Daimler. Irgendwie, aber auf eine gute Art und Weise. Micha, wir waren jetzt so ein bisschen im Heute. Wir teilen es ja immer so ein Heute, Morgen, Übermorgen, unsere Gespräche. Und lass uns mal einen Morgen reinrennen, wo wir ein bisschen über Lösungsansätze und vielleicht neue Wege sprechen können. Da wäre ja erstmal die Frage, wie sieht ein gutes Morgen für dich aus? Weil man kann ja eigentlich nur für was kämpfen, was man irgendwie auch vor sich sieht.
Ja, das ist eine gute Frage.
Was gehört dazu, dass es gut ist?
Also definitiv gehörten Ressourcen-Neuverteilungsschlüssel dazu. Ich glaube, also in meiner sehr limitiert simplifizierten Welt würde ich einfach alle Aktien durch Gemeinwohl ersetzen. Und man hätte vielleicht schon viele Probleme gelöst, weil ich glaube, dass dieses höher, schneller, weiter und diese Mechanismen sind ja so stark, dass die ja auch bei Viva Con Agua, wir waren ja auch immer höher, schneller, weiter, noch kommen 50, 60 Festivals, hier noch eins, bam, bam, bam und so. Das wirkt ja in einem, das hat uns einfach dorthin gebracht, wo wir auch gerade sind. Und diese Welt, also man kann ja den Lockdown auch von oder die Corona von allen Seiten beleuchten, sicherlich. Also auch wie Attila Hildmann, du sorry, muss ich immer sagen, wenn ich seinen Namen sage, du kann man das natürlich auch von der Seite beleuchten. So ist die Frage, ob es die Seite ist, die ich beleuchten möchte. Es hat ja aber auf jeden Fall auch zu so einer Art kurz innehalten und wirklich überdenken geführt. Ne? Und wenn man sich zum Beispiel den Flugverkehr und was ich rumgeflogen bin, ich bin mindestens 4 Interkontinentalflüge pro Jahr. So, einfach, das ist safe. So, weil nach Nepal oder nach Uganda kommst du halt nur interkontinental und in den USA genauso. Und klar konnte ich die kompensieren. So ist ja schon mal der erste Schritt, aber ist halt auch nicht der endgültige Schritt. Ich glaube, ein Angleich von allen Ressourcen und Zugängen am Ende würde das, wäre das in meinem Verständnis schon das Geilste, was es geben könnte, weil am Ende geht es immer um Zugang. Es geht um Zugang zu Bildung, es geht um Zugang zu Nahrung, es geht um Zugang zu Wissen, es geht um Zugang zu Rechten, es geht um Zugang zu Kunst, es geht um jeglichen Zugang, Zugang zu Geld. Und das Fiese ist ja oft, also das merke ich auch bei uns, wir können jetzt ein Social Business nach dem anderen gründen, weil wir einen Zugang zu Geld haben. Wir haben einfach bewiesen, dass wir Social Business können und jetzt können wir das nächste Social Business. Klar wird dann immer wieder auch, werden wir an dem nächsten Social Business gemessen und so weiter und trotzdem haben wir jetzt den Zugang. Wir kennen Menschen, die einfach sehr, sehr viel Geld haben und das investieren wollen, sogar in etwas Soziales und Geiles und Swaggy und so. Deswegen diese Zugänge zum einen und zum anderen Ressourcen. Ich meine, ich verdiene 4.000 Euro brutto, ich müsste safe 1.000 Euro abgeben. So, auf einer weltweiten Sicht. So. Und so, ich weiß nicht, ob 3.000 Euro, das könnte sich jemand, der Excel kann, wahrscheinlich ganz einfach ausrechnen, wie viel Geld gibt es auf der Welt, durch 7 Milliarden, so. Und dann gucken wir mal, wo wir da landen. Und ich vermute zwischen 2.000 und 3.000 Euro. In dem einen Land brauchst du ein bisschen weniger. So, aber das würde sich ja auch angleichen, wobei ich kein Ökonom bin, also gefährliches Halbwissen, warme Socken, dünnes Eis. Aber ich glaube, die zwei Sachen.
Lass uns doch vielleicht mal kurz versuchen, so einen kleinen Ausblick auf das Morgen von Viva Con Agua zu werfen und jetzt auch das nahe Morgen. So, wir haben ein bisschen über die Krise und was das mit euch als Organisation gemacht hat. Viele der Projekte, die ihr betrieben habt in der Vergangenheit, haben sich ja daraus ihre Kraft gezogen, dass ihr irgendwie Menschen zusammengebracht habt. Über Sport, über Kunst, über Kultur, über irgendwie Entertainment. Habt ihr schon Gedanken, wie ihr mittel- und langfristig mit der Situation jetzt umgeht? Also ihr habt sozusagen jetzt virtuelle Festivals gemacht, ihr habt eine Online-Kunstaktion gestartet. Gibt es Skizzen für die nahe Zukunft von Viva Con Agua, um den Geist irgendwie in dieses neue Normal zu übertragen?
Das neue Normal, ja. Da ist die Frage, ob man das will, ne? Wenn man sich dann dieses, wie heißt die Social Medien Dilemma oder so angeguckt hat auf Netflix, I don't want it. Das heißt, also ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Also so, ich habe schon eine krasse Bildschirmzeit und ich beschäftige mich damit und ich habe mein Handy auch schwarz-weiß, dass es mich nicht so triggert und trotzdem, und ich meine, es ist Teil meiner Arbeit, so, ich kann nicht einfach damit aufhören, so, das ist und habe auch einfach eine Sucht. Vielleicht will ich mir die sehr schwer eingestehen, aber so ist ein hochgradiges Suchtverhalten. Mit Kaffee meine letzte Sucht. Ich rauche nicht mehr. Ich kiffe ganz, ganz selten und habe auch sonst keine Sucht. Also das sind meine zwei Süchte, sind Kaffee und soziale Medien wahrscheinlich. Und eine davon muss ich auf jeden Fall noch, beide abschaffen, wäre geil. Aber was war deine Frage? Das kurzfristige, ja, ich stotter so rum, weil nein, so einen richtigen Plan gibt's nicht. Also muss man ganz ehrlicherweise sagen, es gibt dann unterschiedliche Formate so und Ideen. Und es findet natürlich eine Diversifikation auch im Social Business Bereich statt und das ist auf jeden Fall auch eine der strategischen Ausrichtungen und das macht auch meines Erachtens voll Sinn. Weitere Social Businesses und gute Social Businesses, die sich durchsetzen und die langfristig tragen, und auch das Wasser, muss man ja ganz klar sagen, das rettet uns gerade einen Arsch. Wir haben circa, verkaufen dieses Jahr anstatt 40 Millionen, 27 Millionen Flaschen. Das bricht auch gut ein wegen der Gastro, klar, also auch, ich meine, das sind 35% erstmal Einbruch, das muss man schon auch erstmal verkraften, und trotzdem bleiben da halt trotzdem gute Gewinne übrig bei Viva Con Agua und auch in der Gemeinnützigkeit, weil das ist ja auch das Fiese bei Viva Con Agua, ist ja in dem Moment, wo keine Profits übrig bleiben. Was heißt denn Profits? Profits heißt Brunnen bohren. Prophezeit Toiletten in Uganda etc. Die strategische Diversifikation findet natürlich auch in den Gründungen statt. Ne? Benny hat jetzt Viva Con Agua in Südafrika gegründet. Seit 2017 gibt es Viva Con Agua als ugandischen Verein in Uganda. In Mosambik ist es quasi kurz vor der Gründung. Äthiopien pocht immer mehr hoch. Kenia, Octopiso, sowas wie Pharrell Williams, so ein echt Rapper Number One, geiler Swag, der Typ, der unbedingt Viva Con Agua in Kenia gründen will mit uns. Also da passiert sehr, sehr viel. Deswegen ist es auch nicht so einfach zu sagen, dass Viva Con Agua hart trifft, weil ja, den Verein, den deutschen Verein mit dem Engagement, Pfandbecher sammeln und mit den Aktivitäten und dieser Sache trifft sehr hart. Andere Bereiche, um die können wir uns gerade kümmern, weil da hätten wir niemals Zeit gehabt, wenn der Sommer gewesen wäre, wie der Sommer gewesen wäre. Von daher ist es auch da, glaube ich, liegt die Wahrheit in der Mitte. Und Plattitüde, ihr müsstet eigentlich für so jede Plattitüde eine Spende machen. Seid ihr eigentlich auch gemeinnützig?
Ja, auf dem Papier nicht. Nee. Also als dezidiertes Social Business und B-Corp natürlich erklärtermaßen sozusagen ins Geschäftsmodell eingebaut, aber wir haben jetzt sozusagen noch nicht klassisch wie ihr.
Aber man kann euch jetzt nicht spenden.
Nee, genau, aber das ist sozusagen, da gibt es sehr konkrete Überlegungen, wo ich noch vor 3 Tagen mit deinem werten VTA-Kollegen Arndt zugesprochen habe über Organisationsformen und wie wir das im Kontext Finanzen abbildet. Das wird hier den Rahmen sprengen, aber genau, wer jetzt gerade sich bemüßigt fühlt zu spenden, weil er diesen Podcast hört, der spendet an VCA oder an die Seenotrettung und damit tut er auch was Gutes.
Oder an alle anderen. Das ist ja auch immer das Ding. Also was ich echt versuche, den Leuten einzubläuen, es geht nicht um Viva Con Agua. Es geht um Engagement. Und es ist wirklich egal, für welche Menschen oder für welche Ungerechtigkeiten du dich auf diesem Planeten engagierst. Hauptsache, du engagierst dich. Das Nicht-Engagement ist das Problem. Nicht, ob du es für Viva oder für ein Kinderhospiz oder, ich meine, so, das muss man sich auch bewusst machen. Die komplette Gesellschaft, in der wir leben, egal ob du jetzt Deutschland oder auch andere Länder nimmst, funktionieren nur wegen Engagement, wegen ehrenamtlichen Engagement, wegen Support. Und das ist auch in Amerika. Nimm da mal das zivilgesellschaftliche Engagement raus. Dann hast du gar keinen Schutz mehr. So.
True. Sebi, die Zeit schreitet voran. Ich guck dich mal an. Das kann hier keiner der Zuhörerinnen sehen, aber wohin springen wir? Es gibt so viel noch, worüber wir sprechen wollen mit diesem guten Mann.
Oh, wir haben echt so viele Fragen an dich. Vielleicht springen wir einfach schon zu den 5 Fragen.
Ja, das machen wir.
Wir können ja auch Double Time reden. Ich kenne ja echt ein paar Leute, die sich Double Time Podcasts anhören. Ne? Also einfach auf doppelter Geschwindigkeit. So, finde ich ganz interessant. Habe ich auch mal einfach just for fun gemacht, obwohl ich eigentlich nie Podcasts höre. Ist auch absurd. Man hat selber ein Podcast-Format und hört aber keine.
Oh, I feel you.
Ich habe einmal als ich im Podcast über Ayahuasca gesprochen habe, den habe ich mir angehört, weil ich gedacht habe, hey, warte, das muss ich jetzt kurz einmal gegenchecken, ob ich den wirklich veröffentlichen kann oder da so viel Stuss gelabert habe. Aber ja. Erzähl, ja, 5 Fragen.
Also, wir machen jetzt 5 schnelle Fragen, auf die wir 5 schnelle Antworten brauchen.
Gemischter Sack oder was? Haben die nicht das Format?
Das weiß ich nicht.
Hab ich noch nie gehört.
Ja, Benner, schnelle Fragen von ihr Felix Lobrecht und Tommy Schmidt.
Ja, gucke, da haben die. Das machen die doch ganz gut. So, Michael, es geht los. Du bekommst morgen 10 Millionen Euro, wirst aber auf einen Schlag 10 Jahre älter. Greifst du zu?
Nee. Und die Antwort liegt wegen meiner Tochter. Also, und weil ich 10 Millionen safe in 10 Jahren verdiene. Also, safe.
Check. Frage Nummer 2. Wen hast du zuletzt gerettet oder was hat dich zuletzt gerettet?
Das Buch Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation und hat wahrscheinlich mich gerettet und damit mein Umfeld.
Was ist die eine Sache, wo der Spaß bei dir aufhört?
Excel. Und Excel, da gibt es so viele. Und die Excel, die Limitierung des eigenen und anderer Egos, kannst du nicht zu früh einer Ideenpflanze zu sagen oder klappt nicht oder geht nicht. Also diese negative Energie, die mangelnde Nachhaltigkeit in Business-Strukturen, also dass man versucht, den anderen zu verarschen. Ich finde, Nachhaltigkeit ist erstmal den anderen nicht zu verarschen, sondern genau. Und dann gibt es noch ganz viel anderer Rassismus, Sexismus. Jeder muss eigentlich da hinten so, sofort abschaffen. Versaut so krass den Spaß. Also das habe ich auch gemerkt. Mich hat es, ne, und das ist jetzt auch sehr narzisstisch, vielleicht das so zu sagen, aber mich hat es einfach auch diese ganze Black Lives Matter, das hat mich so fertig gemacht und runtergezogen, auch die Beschäftigung damit, dass ich mir gar nicht abstrahieren möchte, wie es Menschen, die es wirklich persönlich betrifft, beschäftigen muss und welche Emotionen da aufgeht und auch die Retraumatisierung davon war mir gar nicht bewusst, so dass, so, ja, genau. Es war keine schnelle Antwort, sorry.
Ist okay. Frage Nummer 4, glaubst du an Wunder und wenn ja, welches ist dir passiert?
Ja, ich glaube an Wunder und mir sind einige passiert. Das Erste, was mir eingefallen ist, mein Fuß ist wieder zugewachsen. Daran habe ich irgendwann zwischenzeitlich nicht mehr gedacht. Ich glaube, Viva Con Agua ist als Gesamtkunstwerk auch ein Wunder.
Michael, du darfst 10 Minuten mit dir selbst als 14-Jähriger oder als 74-Jähriger sprechen. Welches Alter nimmst du und was sagst du oder fragst du?
Safe 14, weil 74 kriege ich ja noch. Also toi, toi, toi. Aber die Lebenserwartung eines weißen Mannes in Deutschland geboren ist, glaube ich, bei mittlerweile 90. Also auch das finde ich eine so krasse, wenn ich in, ich bin ja oft in dann Kontexten, wo dann eine Lebenserwartung mal bei 50 ist oder so oder 45. Und das sage ich auch immer allen Midlife-Crisis-Männern, die ich so treffe, sage, ey, du hast Double Time, ja, also halt's Maul. So, sei einfach nur demütig und altere in Demut, weil es gibt so viele Menschen, die nicht ansatzweise dein Alter erreichen können auf diesem Planeten, wegen mangelnder Hygiene, wegen mangelnder Wasserversorgung, wegen mangelnder Gesundheitsversorgung etc. Deswegen save den 14-Jährigen. Was ich ihm sagen würde, das ist immer diese Problematik, rauch nicht ganz so viel Marihuana, nimm die Schule nicht so ernst. Also diesen Druck, den man sich als Schüler und Schülerin macht, glaube ich, der ist brutal. Also wenn ich da so zurückdenke, hab Spaß.
Top. Dann nutzen wir jetzt die allerletzten Minuten, die uns bleiben, bevor du losrennst, um dein Töchterlein einzusammeln, um noch einen schnellen Blick ins Übermorgen, in die ferne Zukunft zu werfen. Wenn du den Blick in die ferne Zukunft schweifen lässt, vielleicht ins Jahr 2100, was siehst du dann vor dir? Siehst du Wüste oder siehst du blühende Landschaften? Haben wir es gepackt mit der Klimakrise? Wie sieht's aus um uns herum? Was glaubst du?
Wir haben dann wahrscheinlich einen anderen Planeten schon abgefuckt bis dahin. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube, die Menschen sind so krass adaptiv und können sich so geil anpassen an neue Gegebenheiten und sind auch so zäh, ne? Also wenn man sich zum Beispiel die ganzen aus dem Zweiten Weltkrieg, die ganzen Soldaten, die von Stalin heimgelaufen sind, die sind ja teilweise 80, 70 Kilometer nachts gelaufen im Winter. Das war für mich immer so eine Lektion und ich bin selber mal auf dem Jakobsweg 86 Kilometer gelaufen, bin mehrere Marathons gelaufen und so. Also ich weiß ein bisschen, wo die Grenzen meines eigenen Körpers sind und kann das so vielleicht dann so ein bisschen nachvollziehen. Und das hat mich immer so, deswegen, ich glaube, der Mensch ist zu so, so viel fähig, dass der auch in ganz anderen Surroundings noch leben kann wie jetzt. Und ich glaube schon, dass der Mensch auch in diesem exponentiellen Wissen und exponentiellen, das ist der Wecker von meiner Tochter, dem exponentiellen Lernen auch exponentielle Transformation kann. Und das passiert auch in ganz vielen Themen. Und deswegen bin ich auch noch irgendwie, glaube ich, auch noch an diesem Planeten oder an die Menschheit. Ich glaube schon, dass wir uns da weiterentwickeln können, so auch auf eine andere Ebene kommen, weil wir anders Zeit haben werden. Wir müssen nicht mehr 10 Stunden in der Fabrik sein. Wir müssen auch nicht mehr 10 Stunden arbeiten. Ist auch nicht effektiv. 5 Stunden arbeiten, 6 Stunden arbeiten, auf Projekten, wo du arbeiten willst, wo du eine hohe Sinnhaftigkeit hast, einen gesellschaftlichen Mehrwert, das wird immer mehr zunehmen. Die Schweden machen es vor, wie ganz viele Sachen, in meinen Augen. Deswegen glaube ich schon, dass es auch die Technik uns andere Möglichkeiten offerieren wird, ein gesundes Leben zu führen mit uns selbst und der Natur.
Und wenn ihr euch in dieser fernen Zukunft, wenn sich Viva Con Agua vielleicht selbst abgeschafft haben sollte, weil endlich alle Wash- und alle Wasserprobleme gelöst sind, was machst du da mit deiner ganzen Energie?
Wir haben aufgehört, das zu, wir haben witzigerweise, früher habe ich das vor allem auch viel gesagt, dass ich daraufhin oder wir daraufhin arbeiten, mit Viva Con Agua selbst abzulösen, weil alle Menschen ja den Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung. Wir haben aber jetzt schon ein paar Jahre für uns klar beschlossen, ey, wir würden dann safe Viva Con Agua weitermachen, nur dann halt nicht für sauberes Trinkwasser und eine menschenwürdige Sanitärversorgung, sondern eben für ein anderes Thema. Es wird, also ja, vielleicht gibt es diese Utopie, dass es allen Menschen geil und gleich geht. Doch wenn man in die Geschichte guckt, dann war das immer Mord und Totschlag, dann haben die sich irgendwie, die Menschen auch nie, weißt du, sich nur um die anderen gekümmert, sondern immer ein bisschen geguckt, dass es einem besser geht wie den anderen. Und ich bin ja auch so, das ist ja auch bei all diesen Projektionen, die dann auf mich laufen oder so. Aber ich habe es ja vorher gesagt, ich müsste safe 1.000 Euro im Monat abgeben. Und nein, ich spende keine 1.000 Euro im Monat. Ich spende echt immer mehr wie eh und je, glaube ich, auch durch Corona und an verschiedenste Organisationen und alles, was ich geil finde und selber supporte, denke ich so, da spende ich dann auch was, also so, weil ich finde es blöd, sowas aufzurufen, wenn man dann selber nicht macht, so nach dem Motto. Aber ich spende keine 1.000 Euro im Monat. Ich spende keine 12.000 Euro im Jahr. So, und deswegen müsste das passieren, damit, also aus meiner Sicht, damit es halt, dass man halt auch ein authentisches Vorbild ist. Also, um deine Frage von vorher, nein, ich bin kein Vorbild, weil ich mache nicht das, was ich selber predige. So, walk the talk, also da sich an der eigenen Nase fassen und so. Und ich rechne schon die ganze Zeit, ob ich 12.000 Euro schaffen würde. Und ja, ich würde es schaffen. Ich wohne bei meiner Schwiegermutter, ich zahle hier nur Strom und Wasser.
Micha Fritz, wir danken dir ganz herzlich.
Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich freuen wir uns sehr über Feedback, über die Weiterempfehlung unseres Podcasts oder über Gästevorschläge. Wenn ihr noch mehr über uns und Tomorrow erfahren wollt und wie wir Geld zu einem Teil der Lösung anstatt des Problems machen, dann schaut mal auf www.tomorrow.one vorbei.